am Ende schafft England wieder doch ins Finale und kann seinen Titel verteidigen. Mit 2:1 nach Verlängerung setzt sich England gegen Italien durch. Wir werden dieses Spiel jetzt besprechen mit Konstantin Eckner, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Chloe Kelly, Unreal Scenes, England Lead in Extra Time. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Konsti, schön, dass du hier bist.
Ja, grüße dich zu so einer späten Aufnahme. Sah ja fast so aus, als könnten wir eine Stunde eher aufzeichnen. Aber, ich glaube, in dem Turnier geht es ja fast gar nicht unter Verlängerung, wenn man nicht Spanien heißt.
Aber wirklich. Aber jetzt hat England schon die zweite in den Knochen. Also wir nehmen direkt nach diesem Spiel auf. Italien führte durch ein 1:0 in der 33. Minute sehr, sehr lange. In der 96. Minute konnte dann mal wieder Adjemang ausgleichen. So ging es in die Verlängerung und dann gab es einen Strafstoß für ein Foul an Beth Mead und den konnte Chloe Kelly dann im zweiten Versuch, auch das passend zu dieser EM, dann verwandeln in der 119. Minute. Wollen wir mal gleich mit dem Strafstoß beginnen? Was sind da deine Gedanken zu?
Komische Linie der Offiziellen insgesamt in dem Spiel passt dann auch dazu. Natürlich, eigentlich soll man jede Szene für sich bewerten, aber gerade angesichts der Spielminute dann so eine Entscheidung zu treffen, weil es eben kein eindeutiges Foul war und Kampf im Strafraum und wie gesagt, es war nicht offensichtlich, war es nicht so, dass irgendwie das Trikot 3 Meter wegstand oder dergleichen. Insofern, ja, hätte ich eher drauf verzichten können. Und es hat nichts damit zu tun, dass man sicherlich auch dem Außenseiter Italien stückweit die Daumen drückt oder viele sicherlich die Daumen gedrückt haben, weil die klare Außenseiter waren, weil die mit letzten Kräften noch versucht haben, sich ins Elfmeterschießen zu retten. Allerdings, das ist so ein Pfiff, der dann auch dafür gesorgt hat am Ende, dass eine Nation ausscheidet in dem EM-Halbfinale. Muss man nicht unbedingt machen, zumal es war weit weg von eindeutig. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich
Nein.
Hab zumindest war meine Wahrnehmung.
Also sehe ich ganz genauso. Das ist für mich zu wenig für einen Strafstoß, gerade weil beide ziehen und drücken und schieben und weil der Ball ja überhaupt nicht in diese Nähe kam. Also hätte man gesagt, okay, Beth Mead wurde jetzt durch dieses Ziehen eben davon abgehalten, eine klare Torchance zu haben oder zumindest eine Torchance zu haben, aber auch das war ja nicht der Fall. Es war leider nicht das beste Spiel von Iva Martinčić. Das hat sich die ganze Partie über schon so ein bisschen aufgebaut, glaube ich. Am Ende, wenn man aber mal versucht, jetzt das Zustandekommen zu subtrahieren, muss man dann aber nicht eigentlich dann sagen, dass bei allen Problemen, die England hatte und bei der Art und Weise, wie die Tore gefallen sind, last minute in beiden Fällen, also sowohl in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit und dann ja auch ganz kurz vor Ende der Verlängerung, aber muss man nicht insgesamt auch sagen, ein verdientes Weiterkommen?
Ja, sicherlich hinten raus, klar, England war stark überlegen in der Verlängerung vor allem und hat zum Ende der regulären Spielzeit Druck gemacht. Gut, das hat aber auch aufgrund der Spieldynamik ja niemand überrascht. Ne? Natürlich machst du deinen Druck hinten raus und wirfst auch alles nach vorn. Aber wenn wir jetzt mal das Spiel ein bisschen zerlegen. Also die ersten 30 Minuten, das Tor fiel ja in der 33. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, ich habe es sogar hier stehen. Ich habe da kurz zuvor aufgeschrieben, in den ersten 30 Minuten kämpfen beide Teams um Ballbesitzhoheit. Natürlich hatte England mehr Ballbesitz, aber es war nicht so, dass man die Hoheit hatte. Sprich, man hat das Spiel nicht dominiert. Man hat den Ballbesitz nicht dominant irgendwie inne gehabt, sondern es war immer ein Kampf um den Ball, Mittelfeldduelle. Italien hat gut dagegen gehalten. Und England war bei weitem nicht das bessere Team. Selbst bis zum Ende der ersten Spielhälfte war das nicht der Fall. Dann gab es den Wechsel, James rausgenommen zur Halbzeitpause. Auch natürlich ein überraschender Schachzug, ein riskanter Schachzug auch ein Stück weit, wenn man sich überlegt. Ne? Ich meine, damit eine der besten Spielerinnen vom Feld zu nehmen, da brauchst du dich natürlich direkt einer deiner starken Akteurinnen, wie dem auch sei. Also natürlich irgendwann im Laufe der zweiten Spielhälfte hat man dann mehr und mehr Spielanteile gehabt und natürlich auch Torchancen kreieren können. Aber was mich eben stört bei England, und es ist leider englischer Fußball, wenn es um Nationalteams geht momentan, die spielen im weiteren 4-3-3, schieben die Achterin ein bisschen höher. James, die eigentlich vor der Halbzeitpause sogar häufiger mal in die Mitte gegangen ist, das Thema hatte sich ja dann erledigt, weil Beth Mead dann in der zweiten Spielhälfte erstmal draußen wieder war, auf der rechten Seite. Also du siehst wenig irgendwie Kreatives. Man schiebt den Ball hinterher, man hat auch diese isolierten Dribblings. Chloe Kelly ja auch, als sie reinkam dann. Chloe Kelly sofort wieder in diese 1-gegen-1-Situation aus dem Stand heraus. Kannst du machen in der 20. Minute, wenn es 0-0 steht, dann ist okay. Aber eben in der 77. wenn dir die Zeit davon läuft, boah, ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst, aber mir fehlt bei England einfach ein Stück weit taktische Kreativität und auch allgemein so ein bisschen Kreativität. Ich meine, klar, natürlich, du hast ein Team, jetzt auch gerade im Mittelfeld im Angriff, das ja physisch nicht so imposant ist. Also hatte man gewisse Nachteile auch gegen Italien, rein von mit der Statur der Spielerinnen und also mehr physisch durchzusetzen im 1 gegen 1. Bis auf Russo natürlich, gut, die kannst du anspielen und die stellt ihren Körper rein. Aber das war ja auch häufig das, was sie gemacht haben dann am gewissen Punkt. Also entweder reinflanken, auch aus dem Stand, mit relativ wenig Druck. Oder eben, ich spiele mal einen Pass auf Russo und die versucht sich dann irgendwie da dazwischen zu stellen, den Ball abzuschirmen. Aber da muss man nicht England sein, um das zu spielen. Da kann man auch eine andere Nation sein, die jetzt mittlerweile nicht mehr dabei ist. Weil das so spielt ja normalerweise nicht ein möglicher Europameister. Also insofern bin ich ein bisschen enttäuscht. Natürlich hat man immer höhere Erwartungen an England, die man hegt und die wurden eben nicht erfüllt. Hin raus, klar, man hat ja auch kurz vor dem Elfmeterpfiff noch einen Lattentreffer gehabt. Man war natürlich das bessere Team, aber rein von der Gemengelage vor diesem Spiel, dass Italien ganz klarer Außenseiter war, hat England wieder mal enttäuscht und ich meine, gegen Schweden war es ja auch dramatisch und zeitweilig auch nicht unbedingt gut von England.
Ja, und das ist eben, glaube ich, genau das, was du England trotz allen Erfolgs wirklich vorwerfen kannst, dass der ganze Spielstil inzwischen aus verschiedenen Gründen, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal alles, glaube ich, hier runterbeten, das haben wir in der Vorschau auch schon so ein bisschen angedeutet, wie dieses Turnier laufen könnte für England, aber aus verschiedenen Gründen ist er eben auf diese glücklichen Momente angelegt. Also weißt du zum Beispiel, wie viele Flanken England geschlagen hat in diesem Spiel?
75, ne, ich weiß es nicht.
51.
Oh, ich wollte eigentlich absichtlich ein bisschen übertreiben, ehrlich
zu sein. Die Flanke auf Adjemann war die 38. des Spiels. Und natürlich fällt dann auch mal so eine Flanke gefährlich runter. Und sie hatten auch einzelne Chancen durch diese Flanken. Und du hast auch gemerkt, wie das Italien einfach gefordert hat, wieder und wieder Flanken zu verteidigen. Und sie wurden da auch tatsächlich unsauberer. Und dann kann eben so ein Tor wie von Adjemann, das kann dann fallen. Aber es ist ehrlicherweise pures Glück, ob es fällt oder nicht. Es kann sein, dass es die 38. Flanke ist, dann ist es noch in der Spielzeit. Kann sein, dass es die 42. gewesen wäre, dann wäre schon abgepfiffen gewesen und sie hätten mit 0-1 verloren. Und tatsächlich, was mich bei England auch ein bisschen irritiert hat in dem Spiel war, vor allem dann in der Verlängerung stand ja Italien sehr, sehr tief und dann hatten sie immer wieder die Flankenpositionen. Italien hat es auch nicht geschafft, da noch draus zu schieben. Das heißt, die Flanke bot sich an, aber England hatte auch freie Mitspielerinnen an den Strafraumecken und hat die gar nicht mehr angespielt. Es war dann nur noch Flanke auf Flanke auf Flanke. Und wie gesagt, ist legitim und hat auch funktioniert, aber es ist eben dann weniger kalkulierbar, wie du dir deine Torchancen herausspielst. Ansonsten waren es eben Einzelaktionen, wie von dir angesprochen. Adjemann auch, dieser Lattenschuss war ja auch pures Können von ihr und Erschöpfung, glaube ich, von Salvay, die eigentlich ein super Spiel gemacht hat, aber es war halt einfach ein sehr, sehr langes Spiel für Italien. Und das ist halt das, wo man sich die Frage stellen kann, wie lange wird das weiter noch so tragen? Denn irgendwann wird mal der Ball nicht entsprechend runterfallen und irgendwann gibt es dann vielleicht auch nicht diesen Strafstoß und wer weiß, wie ein Elfmeterschießen gelaufen wäre. Aber gut. Aber lass mal über Italien sprechen. Oder?
Ganz kurz noch eingehakt, wir wollen natürlich nicht immer den Quervergleich ziehen, aber wir saßen vor einem Jahr hier und haben identisch das auch über England gesagt, über das Gareth Southgate-Team. Das ist nämlich das Problem, was ich manchmal habe mit England, dass die Diskussion wiederholt sich jetzt komplett nochmal während dieser EM, obwohl es ein anderes Team ist, aber auch da, ne? Also deshalb macht es mich doppelt wuschig auf eine gewisse Art, wie England momentan spielt, weil ich denke, Gott, das ist schon wieder ein englisches Team, was viel individuelle Qualität hat, darf man nie vergessen. Sehr, sehr starke Spielerinnen und die können von der Bank, ich meine, die können da einfach mal noch Argement und Kelly draufbringen und du denkst, okay, welche Nation kann das, abgesehen vielleicht von Spanien, aber trotzdem erwartest du einfach viel, viel mehr und ich weiß auch nicht, ob das die englischen Fans, die jetzt sicherlich euphorisiert sind nach diesem Finaleinzug, ob die wirklich so innerlich komplett damit zufrieden sind, was sie da so sehen teilweise vom Team. Aber reden wir über Italien.
Wahrscheinlich ist es am Ende egal, weil dann nur zählt, du wirst jetzt die Neuauflage des WM-Finals haben oder die Neuauflage des EM-Finals, je nachdem, ob Spanien oder Deutschland weiterkommt. Und das für sich ist ja auch eine irre Leistung. Ich meine, Sarina Wiechmann ist jetzt zum 5. Mal in ihrer Karriere und zum 5. Mal in Folge in ein Finale eingezogen. Nach 2017, 2019, 2022 und 2023. Das ist ja eine völlig irre Bilanz, die auch gewisse Kritik, glaube ich, wirklich auch ersticken kann. Denn dann, wenn du so regelmäßig Erfolg hast. Aber das gehört eben zur Geschichte dieses Spiels mit dazu, dass eben ein Glücksfaktor mit dabei war und eine sehr harte Schiedsrichterinnenentscheidung aus Sicht Italiens. Und das ist ja quasi die andere Perspektive auf dieses Spiel. Wie hat dir denn Italien gefallen?
An sich gut, also gerade bis zum Tor. Tor war auch übrigens klar ein bisschen Glück dabei, also zumindest die Außenaktion war jetzt simpel, ja, überlaufen und dann reinflanken. Der Schuss wiederum war schwer.
Es war eine also ganz seltene Situation, in der ein Einwurf an der Auslinie, der quasi entlang der Linie geworfen wird, zu einer Torchance führt, weil sie sich Cantore um ihre Gegenspielerin herumdreht, dann den Doppelpass spielt, so an die Grundlinie kommt, so kommt es zur Flanke und so fällt das Tor.
War an sich, ich meine, der Doppelpass auf der Außenseite auch mit dem Überlaufen ist jetzt keine grandiose Aktion gewesen, war eine simple Aktion, nenne ich es mal, ne? Was man natürlich alltäglich sieht, auf dem Niveau auch, erst recht. Aber klar, kann mal funktionieren. Die Flanke kam dann ein bisschen rein. Beide, übrigens, nur mal ganz kurz als Anmerkung, beide zentralen Verteidigungen hatten so hier und da ihre Schwierigkeiten gehabt. Die Engländerinnen und auch die Italienerinnen, also was die zentrale Verteidigung betraf, einfach mal so Klärungsaktionen gab es hier und da. So ein paar hanebüchene Situationen, wo du denkst, müsstest du eigentlich ein bisschen souveräner klären. Wir reden hier immer noch über das EM-Halbfinale. Meine Erwartungshaltung ist einfach jetzt viel, viel größer als am ersten Gruppenspieltag, was alle betrifft, weil natürlich auch die Automatismen da sein müssten. Aber egal, konnten sie nicht klären. Schussaktion war super und das sollte man dann auch unterstreichen. Was jetzt hinzukommt, also ich fand die Spielanlage am Anfang gut, als auch noch die Kräfte da waren, weil natürlich auch auf den Außenbahnen doch viele Wege gemacht werden mussten, aufgrund wie das Spielsystem angelegt ist. Caruso kam nicht so gut rein. Also die ist manchmal so 2 Meter neben der Aktion gewesen sozusagen und stand nicht gut. Da waren auch die Anspiele nicht immer perfekt. Der verletzungsbedingte Wechsel im Sturm vorn mit Piemonte dann war an sich gar nicht so schlecht, weil natürlich die bringt nochmal eine physische Komponente rein, die jetzt ansonsten nicht so gegeben ist. Bei allem Respekt natürlich vor der Kapitänin, die jetzt eventuell im Finale eh nicht dabei gewesen wäre, so wie es aussah, weil Oberschenkelverletzung, aber egal, also Piemonte ist da, finde ich, ein interessanter Faktor. Die hat mir auch ganz gut gefallen, weil sie eben auch nochmal einen Körper reinstellen kann, weil sie einfach mal ein Kopfballduell gewinnt, ohne große Vorbereitung aus dem Stand, was ja doch ein Faktor sein kann, gerade in so einem Abnutzungskampf, den man ja doch dann hatte. Ja, hinten raus, ich meine, war wenig über Italiens Spielsystem zu sagen, weil einfach man natürlich nur noch tief verteidigt hat. Das war aber zu erwarten. Ich meine, das ist ja auch interessant, Andrea Soncin, der ist ja eigentlich ein Trainer, wer das vielleicht weiß. Ich habe mir heute nochmal seine Abschlussarbeit bei seiner italienischen Trainerausbildung durchgelesen. Da geht es ja eigentlich darum, dass man den Un Blocco Defensio Basso brechen soll, also den tiefen Verteidigungsblock durchbrechen soll. Darüber hat er früher geschrieben. Bei dem Turnier natürlich, der Ansatz war ein bisschen anderer jetzt gerade in diesen entscheidenden Spielen. Ja, wir sind eigentlich das tiefstehendere Team, aber man hat trotzdem Ansätze gesehen, gerade als es in den ersten 45 Minuten, als die Kräfte da waren, als das Spiel offen war, dass er schon wollte, dass sein Team auch rausspielt, Ballbesitz hat, nach vorn schiebt und nicht einfach nur aus der tiefen Verteidigung heraus lange Bälle schlägt, weil er weiß, ganz schwer, die dann vorn zu erkämpfen und zu erlaufen gegen Williamson und Co., weil die natürlich das Ganze normalerweise dann dominieren an der Stelle, was sie auch getan haben hier und da. Aber das hat mir gut gefallen. Vielleicht kam das Tor sogar zu früh. In einer gewissen Art und Weise. Vielleicht wäre es besser gewesen, wäre in der 60. gefallen. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen.
Dass sie es bis in die Nachspielzeit halten konnten. Ja. Ich hätte auch gesagt, dass Girellis Ausfall, das, was du zu Piemonte sagst, das finde ich, kann man so unterstreichen. Aber ich glaube, dass Girelli einfach auch so eine Bedeutung für das Team hatte. Und da hatte man schon den Eindruck, dass sie sich davon so ein bisschen erholen mussten. Und vielleicht
als Führungsspielerin meinst du, ne? Ja, als Führungsspielerin, weniger als Stürmerin teilweise. Also ja auch,
ja,
aber
ein bisschen auch eine, die ein bisschen abgezockter ist. Also was Italien sich schon vorwerfen muss, ist, dass sie in der Nachspielzeit und auch schon in der 90. Minute und davor, dass sie zu hektisch wurden im Ausspielen ihre Gelegenheiten. Und es gab noch einzelne Möglichkeiten. Und sie haben sich da manchmal einfach nicht klug verhalten. Und das beste Beispiel ist dafür Oliviero, die in der 92. Minute bei einem Konter schießt, weil sie sieht, dass Hannah Hampton wieder ein bisschen weiter vor ihrem Tor steht. Das hat direkt davor Caruso auch schon probiert und das ist aber weit vorbeigegangen. Und hätte sie nur irgendwie den Ball nach links gebracht, hätte es dann 4-1 gegeben, weil nämlich 4 Italienerinnen da frei waren und die Engländerinnen waren in diesem Moment nur noch zu dritt und wären dann auf dem Flügel sogar isoliert gewesen. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass sie diesen Konter abgeschlossen hätten, aber das waren eben so die kleinen Details und auch die Klärungsaktionen, die um unsaubere wurden. Severini, die nach ihrer Einwechslung kein gutes Spiel gemacht hat, fand ich, die deutliche Probleme hatte immer wieder. Auch Gretschi, bei der du gesehen hast, also in der Verlängerung hast du dann gesehen, sie wurde quasi dafür eingewechselt, um das Ergebnis zu halten und in der Verlängerung konnte sie diesem Spiel offensiv kaum noch was geben. War natürlich auch schwierig, das ist mir schon klar. Aber das ist dann kommst du halt am Ende wieder zu diesem langweiligen Befund, dass der Underdog auch deshalb verloren hat, weil die Spielerinnen, die von der Bank kamen, beim Gegner, beim Favoriten besser waren.
Das ist sicherlich ein Thema. Ja, also mein Piemonte kann ich da noch loben, aber gerade was du auch angesprochen hast, Severini, doch natürlich jetzt auch ein bitterer Auftritt hinten raus. Ich meine, sie wird sich trotzdem sehr zu Herzen nehmen mit dem Elfmeterpfiff. Machen wir uns nichts vor. Es ist, auch wenn der vielleicht unfair war, aber am Ende, ich meine, er sitzt jetzt in der Kabine oder sitzt im Mannschaftsbus oder im Mannschaftshotel und siehst du ja dann trotzdem als Depp der Nation. Insofern, klar, das ist auch ein harter Schlag da und man konnte von der Bank wenig bringen. Das stimmt. Was du sagst, das ist mir auch aufgefallen, mehrfach dann gerade auch ganz zum Schluss, also vorm natürlich Gegentreffer, da gab es auch so ein, zwei Aktionen, wo du denkst, okay, im Strafraum hast du den Ball an der Strafraumseite und dann schlag mir die mal raus. Und dann spiel nicht quer oder versuch irgendwas. Und natürlich waren die Kräfte auch ein bisschen dahin und vielleicht gelingt da der lange Schlag nicht, aber mach lieber den langen Schlag, weil dieses flach rausspielen kannst du eigentlich dann ab der 75. Minute oder ab der 70. Minute ad acta legen, weil sowieso da wenig ging. Ja, Konter ausspielen, auch noch ein Thema, auch nicht nur hinten raus, es gab auch so in der 80. und so nochmal diesen einen Konterangriff über links, als eine Engländerin da hinten war. Es gab einen Querpass, ich muss es lügen, es war so lange wieder das Spiel, Bonenzea eventuell war noch auf dem Feld.
Nee, es war auch Severini, die den...
Es war auch Severini, spielt quer. Genau, und voll in die Beine rein. Und selbst dann war immer noch eine Torchance da. Piemonte am Ende mit einem Kopfball, aber nach einer Halbfeldflanke sehr schwer zu nehmen. Stimmt, es war auch Severini. Ja, das sind natürlich so die Gelegenheiten, die tun dann sehr weh. Natürlich im Nachhinein mehr denn je. Ne? Wenn du am Ende 1-0 gewinnst, ist es egal. Aber ja, eigentlich hat sich Italien gut verkauft. Ich finde auch, Andrea Soncin hat Werbung für sich nochmal gemacht. Wie gesagt, ist ein interessanter Trainer. Darf man auch nicht ganz vergessen. Auch für ihn eine Bühne gewesen, sich auch da zu zeigen, ja, weil eben auch Italien hat nicht irgendwie klassisch 4-3-3 und wir spielen einfach so wie alle anderen, sondern hat schon ein bisschen was versucht dahingehend, auch aus dem Team zu machen. Und ja, natürlich ein Finaleinzug wäre besser gewesen, weil selbst wenn man dann das Finale verliert gegen Spanien zum Beispiel, schwamm drüber, das ist nicht ganz so schlimm. So bleibt so ein bisschen der Nachgeschmack, Mensch, wir waren gut, wir waren überraschend gut, aber es war mehr möglich eventuell.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, das, was bleibt. Und auch die Erkenntnis, du hättest bei beiden Teams als Spielerin des Spiels die Torhüterin nehmen können. Bei Italien hätte es Giuliani sein können, weil zum einen fischt sie diese Ecke von Chloe Kelly in der 108. Minute noch raus und hält auch ansonsten sehr gut. Und beim Gegentreffer, das ist extrem schwierig, den Ball festzuhalten. Und danach wird sie noch getunnelt. Also das ist einfach auch sehr viel Pech gewesen beim 1-1. Und sie hat ja diesen Strafstoß sogar noch im ersten Versuch pariert und dann der Nachschuss ist reingegangen. Und auf der anderen Seite ist jetzt Hannah Hampton so ein bisschen die stille Siegerin dieses Spiels. Denn wie schon gegen Schweden hat sie eine höhere Niederlage verhindert bei dieser Doppelchance, bei dieser Ecke, bei der man eigentlich dachte, 85. Minute, sie stehen zu zweit am Eckball. Jetzt spielen sie einen Kurzaus, wollen sie jetzt schon auf Zeit spielen? Ich habe gerade noch überlegt, wie ich das fände, wenn sie jetzt schon auf Zeit spielen würden, Italien. Zack, fliegt die Ecke rein und Hampton muss den ersten Ball halten von Cambiaghi und den Nachschuss dann auch. Und beides tut sie eben und hält damit England im Spiel. Das wäre das 0-2 gewesen. Und dann wäre es doch ziemlich schwer geworden für England zumindest.
Ja, was England betrifft, natürlich geht es auch darum, wer im Finale spielt, das ist natürlich Torhüterposition und Innenverteidigung, wobei eine Innenverteidigerin ist gesetzt, bei der zweiten weiß ich nicht, da gab es ja auch den Wechsel mit Morgan und Carter, wo ich auch nicht ganz genau weiß, was ich davon halten soll, nach all dem, was auch passiert ist jetzt zuletzt wieder, aber das darf dann natürlich dann vielleicht nicht eine sportliche Entscheidung beeinflussen, aber natürlich klar, also Hampton Pluspunkte gesammelt, im Mittelfeld wird eventuell wirklich mal nochmal überlegen, wen sie bringt und wen sie rausnimmt, weil so auf der Achterposition war okay, aber hat jetzt mich nicht komplett überzeugt, wenn ich auf die Startelf schaue.
Ja.
Und vorn drin, klar, also Russo ist, hat einen undankbaren Job zuweilen. Weil, also, die wird ja in jedem, also, die wird einfach immer tief angespielt. Also, sprich, die steht hoch, wird angespielt und muss dann irgendwie verteidigen. Das ist natürlich irgendwie nicht dankbar, zumindest. Lauren James rauszunehmen, ist auch eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, um ehrlich zu sein. Weil Hemp auf der anderen Seite, klar, die hat die Geschwindigkeit und kann immer diese Sprints anziehen. Aber ansonsten bringt sie jetzt auch nicht so viel mit. Und ob dann unbedingt die Sprints hin raus von Bedeutung sind, ne? Gerade wenn ich dann im Rückstand bin, ist auch so eine Frage. Und James hat mir eigentlich dahingehend gut gefallen, dass sie eben dann von ihrer rechten Seite weggegangen ist und eher mehr ins Zentrum gezogen ist, wo man ja doch eher in die Schussposition kommt und auch vielleicht mit ihrer Technik am ehesten Unruhe stiften kann. Sie jetzt auf die Bank zu setzen, ist eigentlich komplett, also wäre Wahnsinn. Aus meiner Sicht kann es eigentlich nicht machen, aufgrund ihrer Qualität. Ja, also klar, gab ein paar Gewinnerinnen. Ich fand auch zum Beispiel noch einen Namen noch zu nennen, die natürlich auch viel geleistet hat. In dem Sinne ist natürlich Alex Greenwood gewesen, die ja dann auch so Halbverteidigerin war hin raus, die wirklich wahrscheinlich müssten jetzt auf die Statistiken schauen, aber die wahrscheinlich die meisten Kilometer abgerissen hat, gefühlt zumindest, weil die war ja nur unterwegs.
Aber glaubst du wirklich, dass Sarina Wiechmann nochmal was verändert? Ich meine, dass jetzt Jess Carter draußen geblieben ist und für sie morgen gespielt hat, das war die zweite Startelf-Veränderung in diesem Turnier. Ja. Die erste war, dass sie Beth Mead rausgenommen hat und jetzt die zweite war, dass sie Jess Carter rausgenommen hat. Also sie ist ja wirklich nicht dafür bekannt, dass Sarina Wiechmann da so wirklich viel durchrotiert.
Nee, und zumal dann auch der Wechsel, wenn ich drüber nachdenke, also was die Achter betrifft, sie hat ja Stanway rausgenommen, hat Chloe Kelly draufgebracht, hat dann aber Beth Mead ja in die Mitte gezogen, Chloe Kelly auf die rechte Seite, aber das ist ja ein offensiver Wechsel, den du jetzt natürlich für die Startelf gegen Spanien ja eh nicht in Betracht ziehst, weil da denkst du eher darüber nach, wenn dann vielleicht noch ein Stückchen konservativer zu sein, wobei es eigentlich gar nicht nötig bei dem 4-3-3 und bei der Startelf, die man jetzt ja auch gegen Italien hatte, also insofern hast du recht. Natürlich gab es jetzt bisher wenige Startelf-Veränderungen. Drei Spiele in Folge hatte man die identische Startelf. Jetzt diese eine Veränderung in der Innenverteidigung mit eben Morgan Carter. Sowas kann es natürlich wieder geben, so eine personelle Veränderung, die ja am System und an der Grundformation ja gar nichts ändert. Ne? Das ist einfach nur positionsgetreu. Ja, also insofern wird es wahrscheinlich nicht passieren. Wie gesagt, ich war noch ein bisschen verwundert über ein, zwei Wechsel. Das, wie man dann offensiv wechselt hat, okay, es war irgendwann auch erzwungenermaßen so und vorher hat es auch Sinn ergeben, dass man dann eben Beth Mead in die Mitte zieht, Chloe Kelly auf die rechte Seite stellt, Stanway zum Beispiel runternimmt, die sie ja aufgerieben hat und die dann auch irgendwie fertig war und nicht mehr so viele Impulse setzen konnte, im innerbayerischen Duell, was es ja auch hier und da mal gab, Stanway gegen Caruso.
Da hat es auch ganz schön gescheppert zwischendurch. Ja. Aber auch interessant, mir ist schon aufgefallen, dass du die ganze Zeit von Spanien als Finalteilnehmer sprichst. Ich sehe schon, was dein Tipp für morgen ist. Aber
ja, mein Pessimismus.
Ja, offenbar gibt es den. Und jetzt weiß ich aber ja auch gleichzeitig, dass du ja auch für englische Medien tätig bist, bei der BBC und noch vielen anderen und deswegen auch einen besonderen Blick hast auf die Diskussionen, die es vor Ort gibt. Und jetzt haben wir eben gerade mit Jess Carter ja auch nochmal ein Thema, was sich direkt auch auf dem Spielfeld ausgewirkt haben könnte zumindest. Was ist denn deine Meinung? Kannst du noch mal kurz die Hörerinnen und Hörer ins Boot holen, um was es genau geht und wie du die Reaktionen im Land und beim Team empfindest?
Genau, also Jess Carter ist ja in die Öffentlichkeit getreten, kann man auch jeder nachlesen. Einfach rassistische Kommentare, Posts, Mitteilungen über Social Media, wie man das, ich muss es so sagen, leider mittlerweile kennt. Also ist ja nichts mehr Neues und jeder kann sich dann ausmalen, wie das Ganze so aussieht. Und sie wurde eben oder wird damit konfrontiert, sah sich damit eben konfrontiert. Auch da, der Background ist relativ offensichtlich, woran das liegt. Natürlich, Hautfarbe spielt da eine Rolle. Und dann, dass es Rassismus gibt unter Fußballfans und auch gerade bei Nationenturnieren nicht ungewöhnlich ist. Und dann auch von den eigenen, in Anführungszeichen, eigenen Fans kommen kann. Auch das nicht ungewöhnlich, aber sie ist eben an die Öffentlichkeit gegangen, weil es einfach auch aus ihrer Sicht, aus meiner Sicht, entweder zu viel wurde, Punkt 1. Und Punkt 2 auch einfach, um ein Zeichen zu setzen und zu sagen, also übrigens, ich muss mit dem und dem, in Anführungszeichen, leben. Natürlich kann ich mich, was sie auch macht, dann von Social Media zurückziehen. Und das ist ja eigentlich auch nicht der Weg. Also ich werde von einer Plattform vertrieben, wo ich ja auch Eigenpromotion machen kann, wo ich mit Fans connecte, wo ich sein möchte, was auch vielleicht für mein, Anführungszeichen, persönliches Business nicht unwichtig ist, weil jeder Spieler, jede Spielerin versucht natürlich sich auch zu vermarkten und Geld zu verdienen, ist ja auch vollkommen legitim. Jeder soll seine Zeit so gut wie möglich nutzen als aktive Spielerin, als aktiver Spieler, gerade wenn man im Rampenlicht steht, um Kohle zu machen, also das sehe ich auch vollkommen legitim. Sie hat sich dann eben, ist damit an die Öffentlichkeit gegangen. In Großbritannien gab es dazu natürlich Meldungen. Ich muss dazu sagen, dass das Thema nicht so prominent diskutiert wurde, wie man das vielleicht erwarten könnte, wie es vielleicht in Deutschland zuweilen auch passiert wäre. Weil natürlich damit einhergeht eine Diskussion darüber, ja, gibt es, wie rassistisch sind zum Beispiel englische Nationalmannschaftsfans als Beispiel, ne? Oder allgemein Fußballfans. Also natürlich hier und da wurde darüber berichtet, dass sich auch zurückzieht dann aus den sozialen Medien erstmal. Und das natürlich Support erhält vom Verband und natürlich auch von ihrer Lebensgefährtin, darf man auch nie ganz vergessen, da ist auch die deutsche Komponente, spielt eine Rolle. Aber
also Ann-Kathrin Berger ist ihre Verlückte,
ja,
für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen.
Genau, ich wollte jetzt nicht zu viel festlegen. Übrigens, wir haben auch das Piemonte gegen Schüller-Finale leider verpasst an der Stelle, was auch interessant gewesen wäre, ob dann der Haussegen schiefgegangen hätte. Zurück zum ernsthaften Thema, aber sie hat da natürlich auch Support, natürlich kriegt sie auch Support von Ann-Kathrin, logischerweise, aber es gab dann auch die Debatte darüber, dass das englische Team ja eigentlich auch Taking a Knee, was es ja auch schon gab, also die englische Nationalmannschaft hat da auch schon Zeichen gesetzt. Man kennt das Ganze ja auch im Zusammenhang dann früher aus der NFL heraus mit Colin Kaepernick, ne, der hat damit angefangen vor vielen oder vor einigen Jahren, schon ein bisschen her mittlerweile, aber es haben ja auch Fußballteams adaptiert zuweilen, auch in Deutschland, auch in der Fußball-Bundesliga und so weiter und auch das englische Nationalteam ja auch schon, aber jetzt eben während dieser EM nicht. Und da gab es auch nochmal Kritik von Verbänden in England selber, die gesagt haben, ja, das englische Nationalteam sollte eigentlich ein Zeichen setzen. Sollte jetzt dezidiert ein Zeichen setzen, nicht nur zur Unterstützung der eigenen Mitspielerin, was sicherlich auch wichtig ist, aber natürlich auch als Zeichen allgemein an die Gesellschaft, weil People of Color in Großbritannien und auch gerade zum Beispiel im Fußball, in dem Volkssport Nummer 1, eben immer noch und weiter mit Rassismus umgehen müssen oder damit konfrontiert werden und ja, in Anführungszeichen damit leben müssen ein Stück weit, weil so ganz weg kriegst du es ja einfach nicht und ganz deine Ohren versperren kannst du auch nicht. Aber um es kurz abzuschließen, also der Carter ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat Support bekommen vom Verband. Das englische Nationalteam hat jetzt keine krasse Reaktion natürlich erstmal gezeigt, vielleicht wurde es auch abgestimmt intern und in den Medien selber wurde es diskutiert, aber auch jetzt zuletzt, wir hatten jetzt zum Beispiel, war ich am Wochenende bei verschiedenen Sendungen zu Gast oder habe auch natürlich reingehört, was so BBC und so weiter läuft bei anderen Sendern. Es wurde natürlich andiskutiert, aber ich glaube, die Reaktion wäre in Deutschland krasser gewesen, wenn jetzt zum Beispiel Jonathan Tah gesagt hätte, ne, ich muss mich auf Social Media zurückziehen, weil ich werde mit solchen Posts konfrontiert, einfach als Beispiel, ne, nächstes Jahr bei der WM oder so, dass dann ein ähnlicher Fall stattfindet. Gott bewahre, es passiert hoffentlich nicht, ne, und auch das deutsche Nationalteam jetzt bei dieser EM, davon hat man noch nichts gehört, aber kann ja passieren. So. Und insofern glaube ich, dass in den deutschen Medien und auch vielleicht so in der größeren deutschen Medienlandschaft da eine krassere Debatte stattgefunden hat. In England hat sich das nicht ganz so krass dargestellt. Klar, weil man natürlich dann auch immer der Realität ins Auge blicken muss, dass auch die eigenen Fußballfans, die man ja gerne feiert für die Stimmung, die sie machen, vielleicht doch auch im Prozentsatz leider doch rassistisches Gedankengut verbreitet.
Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft und vielleicht ja auch nicht der Durchschnitt der Gesellschaft. Also vielleicht auch nicht extra so heterogen, wie die Gesellschaft selbst auch ist. Aber kannst du mir nochmal erklären, warum England jetzt dann nicht mehr aufs Knie geht, vorm Anpfiff eben als Zeichen gegen Rassismus? Das habe ich
ja, genau,
nicht also verstanden.
Das ist eben das, was ich auch versucht habe zu verstehen. Also weil gerade, man kann es mal so rumsehen, ne? Wenn man jetzt sagt, man macht's am ersten Spieltag nicht oder sowas. Okay, also, weil da gab es jetzt noch nicht diese Debatte und Carter hat auch noch nichts gesagt. Vielleicht waren auch die Äußerungen gegenüber von ihr jetzt nicht so krass. Also, weil sie ist ja wirklich auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil es in übergroßes Ausmaß angenommen hat. Mhm. Auch aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus. Dass immer mal ein komischer Post kommt, ja, damit müssen leider, sage ich eben nochmal, müssen leider die Spielerinnen und Spieler, People of Color, leider so ein Stück weit leben. Und die Lioness, also ne, die englische Nationalmannschaft hat gemeint, dass man nur andere Wege finden wollte, um Rassismus zu bekämpfen und dass man eben, dass sich die Mannschaft entschieden hat, und es wurde einfach so gesagt, einfach nicht taking a knee zu machen, sondern andere Initiativen zu ergreifen. Also es war relativ vage gehalten, auch die Erklärungen, die es gab jetzt zuletzt. Und das war auch ein bisschen schwach. Ich eier jetzt ein bisschen rum, weil ich natürlich auch niemandem was in den Mund legen möchte, was nicht gesagt wurde, aber es war eben von den Aussagen her ein bisschen schwach. Es war relativ wenig, was dazu Protokoll gegeben wurde, also als Erklärung, warum man es nicht macht. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch Taking a Knee und überhaupt solche Gesten dann auch kritisch diskutiert werden in England insgesamt. Und natürlich der Schritt dann, das Nationalteam macht das aufgrund solch einer Aktion, das hätte auch, wäre kein Politikum gewesen, aber hätte wahrscheinlich zu doch großen politischen Debatten geführt. Aber leider mehr wurde dazu nicht gesagt. Es wurde jetzt nicht gesagt, ja, wir machen es nicht, weil wir jetzt nicht noch mehr irgendwie vielleicht Jess Carter quasi noch ein Licht auf sie werfen wollen, dass sie noch mehr unter Druck ist, medial und insgesamt von der Wahrnehmung her. Aber das wurde nicht gesagt, ne? Das habe ich jetzt einfach mal so mal in den Raum geworfen als Spekulation. Aber das wurde jetzt nicht so zu Protokoll gegeben. Aber so eine richtige Erklärung, also so eine ganz handfeste, hat eigentlich gefehlt. Es war relativ in Anführungszeichen politisch gehalten, sprich, also was man eben so, ne? So politische Statements, die ja immer relativ so vage gehalten werden. Naja.
Gut, vielleicht will man sich ja auch aufs Sportliche konzentrieren. Ich denke, es wird weiter ein Thema bleiben und Konstantin, wir zwei werden hier auch nochmal über England sprechen, denn ich kann jetzt schon sagen, du wirst Teil der Finalcrew sein. Da freue ich mich schon drauf, bin gespannt, ob wir dann wieder eine Verlängerung hinter uns gebracht haben, wenn wir dann aufnehmen. Schauen wir mal. Sonntag 18 Uhr wird England im Finale antreten und seinen Titel verteidigen, ob gegen Deutschland oder gegen Spanien. Das wisst ihr dann nach Schlusspfiff, wann auch immer der sein wird, nach der 21 Uhr Partie am Mittwoch. Aber das wiederum, liebe Hörerinnen und Hörer, wusstet ihr wahrscheinlich schon vor dieser Sendung. Konstantin, ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Danke dir.
Vielen Dank und dann sprechen wir uns nach dem Grand Finale.
So machen wir das und wir sprechen uns auch deshalb, weil wir unterstützt werden von den Hörerinnen und Hörern da draußen. Ihr wisst ja, liebe Hörerinnen, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Markus Nü, bei Felix Maximilian, bei Tom, beim Geisterradler, bei Valentin und bei Kanti. Die sind alle so grob seit 2017 mit dabei, sehe ich hier. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Auf rasenfunk.de, da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Sendung, dann werdet ihr es gerne los unter mitmachen.rasenfunk.de in unserem Forum. In diesem Sinne hören wir uns dann nach dem nächsten Halbfinale ja schon wieder. Bleibt uns bis dahin bitte gewogen und bleibt vor allem gesund. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.